die Krankenhäuser haben keine Lust, irgendwie sich darüber groß Gedanken zu machen. Aber die haben ehrlicherweise auch nur deswegen keine Lust, weil sie nicht genug Gegendruck kriegen. Und die probieren es halt so lange, wie die Leute es mitmachen. Genau. Und wenn es irgendwann gar nicht mehr geht, dann machen sie ja doch was. Und da muss man einfach, glaube ich, mehr eskalieren und weniger an das Gutmenschen oder so appellieren, sondern einfach dann
ja, Druck machen. Wenn ich sage, dass ich das Buch kaum aus der Hand legen konnte, weil ich mich so unfassbar verstanden und gesehen gefühlt habe, dann ist das keine Untertreibung. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du diese Folge hörst. Diese Folge mit einem sehr von mir geschätzten ärztlichen Kollegen, aber er ist nicht nur das, sondern er ist auch, wie er schreibt, Deep Tech Founder. Und zwar reden wir hier von Dr. Sven Jungmann. Er hat ein Buch geschrieben, Wie gesund wollen wir sein? Er hat es mir geschickt, ich habe es gelesen und es ist sehr erkenntnisreich. Sowohl für uns Ärztinnen und Ärzte, aber natürlich auch für alle anderen Health-Experten, aber nicht nur für die, sondern für alle Menschen, die sich wirklich für Gesundheit und ihre Gesundheit interessieren und wie die in Zukunft gestaltet werden soll, darf bzw. muss. Ich rede mit Sven über die Inhalte des Buches und auch über sein Unternehmen, wo er Erkrankungen in der Atemluft erkennt. Aber mehr davon hörst du von ihm. Viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute ganz besonders, den Dr. Sven Jungmann bei mir zu Gast zu haben. Schön, dass du da bist, Sven.
Danke dir. Ich freue mich auch. Sehr gespannt.
Sven, stell dich einmal bitte selbst vor. Wer bist du und was machst du alles? Du machst nämlich ganz, ganz viele verschiedene Dinge.
Ja, ich bin eigentlich Arzt und seit längerem eigentlich nicht mehr tätig. Außer natürlich die Nachbarschaft kommt mit Fragen. Mein WhatsApp ist so ein bisschen das Einfallstor zur Hölle, was so medizinische Fragen angeht. Aber im Großen und Ganzen beschäftige ich mich momentan mit KI. In Gesundheitsanwendungen. Und das zum einen selbst als Gründer, also habe mein eigenes Unternehmen, und dann aber auch viel beratend für Investitionsfonds, die also in Startups investieren und dann auch ein bisschen wissen wollen, macht das da Sinn oder nicht, wo auch deren Startups, in die sie rein investiert haben, teilweise Hilfe brauchen. Ich mache recht viel auch so für Konzerne, also auch mal für einen Pharmakonzern, die sich fragen, wie können wir eigentlich besser mit den Patientinnen und Patienten interagieren, so dass die eine besser informierte Entscheidung treffen können. Teilweise auch zuletzt mit einem Automobilhersteller, die das Auto so ein bisschen in einen Gesundheitsraum verwandeln wollen und so weiter. Aber eigentlich mein Hauptthema ist also da passiert viel, viele tolle, motivierte Leute, die aber auch gelernt haben, gut zuzuhören und zu wissen, dass sie eben auch bestimmte Expertisen nochmal gezielt brauchen für bestimmte Sachen. Und das finde ich ganz angenehm. Also das Ökosystem ist, glaube ich, sehr gereift in den letzten vielen Jahren, was ich sehr genieße. Ja. Und mein Hauptthema, was ich selbst mache momentan, also wir haben angefangen, damit ein Gerät zu entwickeln, mit dem wir Krankheiten in der Atemluft finden wollen. Wer sich auch nicht damit beschäftigt hat, also wir atmen eben über 1000 flüchtige organische Verbindungen ab. Sowas wie Isopren, Heptan, Oktan, Pentan und so weiter, die was aussagen über das, was in unserem Körper passiert. Also viele dieser Moleküle werden einfach abgeatmet, gehen durch die Blutluftschranke und werden dann abgeatmet. Da gibt es auch viele Studien, die sind assoziiert worden mit unterschiedlichsten Tumorarten, eben nicht nur Lungenkrebs, auch mit Autoimmunerkrankungen, mit Infektionskrankheiten und so weiter und so weiter. Und wenn man es richtig hinbekommt, ist das natürlich ein ganz tolles Medium, um non-invasiv, schnell und eigentlich auch kostengünstig Analysen zu machen. Aber aus Datensicht ist eben der Atem sehr noisy, sehr laut. Also man hat sehr viel Grundrauschen drin, weil man ziemlich viel Luftfeuchtigkeit drin hat, was Interferenzen erzeugen kann, weil eben so viele Moleküle drin sind. Dann hat es noch Turbulenzen. Die Luft an sich ist auch nochmal schnell leicht zu kontaminieren mit der Umgebungsluft und so weiter. Und jeder atmet anders, atmet Dinge anders ab. Und da entstehen dann eben Probleme in der Analytik. Deswegen haben wir über eine KI das gelöst und das klappt auch extrem gut. Aber dann kam die FDA ins Spiel, die gesagt hat, wir akzeptieren keine Blackbox-KI. Ihr müsst uns klarer machen, wie das Gerät von diesen Rohdaten dann zu den Erkenntnissen kommt und behauptet, dass jemand Lungenkrebs hat oder was auch immer. Und die KI haben meine Kollegen, also ein Ingenieursteam, gebaut, das extrem gut gemacht, sodass jetzt die FDA nach fast 2 Jahren auch happy ist damit. Und auf einmal kommen viele andere Sensorikunternehmen auf uns zu, die sagen, oder auch Labore und so, ne, die sagen, eigentlich brauchen wir genau das auch. Und jetzt sind wir gerade an einem Punkt, wo wir eigentlich das, was wir für uns selbst gebaut haben, anfangen, ein Produkt zu entwickeln, um diese künstliche Intelligenz ein Stück weit zu demokratisieren und auf andere Anwendungsfälle machbar zu machen. Das halt alles mit Fokus auf Gesundheit.
Sehr, sehr spannend. Lass uns das mal in ein Beispiel runterbrechen. Also wie stellst du es dir so bestenfalls vor, dass du nicht nur zum Arzt gehst, zum Blut abnehmen oder bestenfalls der Patient sogar irgendwann mal ein Gerät selbst hat, wo er reinpusten kann und dann kann er was feststellen? An welchem Punkt geht es um Prävention oder um Messpunkte, um Datenpunkte, um frühzeitig sozusagen Erkrankung weiterhin zu verhindern? Oder ab welchem Punkt kann man erst feststellen, aha, das ist assoziiert mit der und der Diagnose?
Ja, ja. Also nehmen wir mal ein Beispiel jetzt, was dich vielleicht auch betrifft. Also in den USA sagt man, dass jeder Mensch, der lange geraucht hat, ein gewisses Alter erreicht hat und somit auch Hochrisikopatient ist für einen Lungenkrebs, einmal im Jahr ein Low-Dose-CT bekommen sollte. Und das machen im Schnitt nur 6% dieser High-Risk-Patienten. Also irgendwas scheitert oder einiges scheitert da an der Umsetzung. In Deutschland sind wir immer noch so ein bisschen zurückhaltender, weil man ja auch Angst hat, berechtigterweise, vor den falsch-positiven und falsch-negativen Befunden, mit einer riesigen Abklärungskaskade dann, weil man denkt, da ist was und da ist nichts. Und natürlich gibt es auch eine Strahlenbelastung. Und es ist auch teuer. Und jetzt wäre die Idee, anstatt dass jemand dann dadurch die Gegend geschickt wird und nochmal ein CT gemacht bekommt, zurückkommen muss und so weiter und es dann doch nicht macht, dass du auf deinem Schreibtisch quasi so eine Art Atemtest hättest, wo jemand reinpustet und innerhalb von wenigen Minuten kommt dann eine Rückmeldung, die dann sagt, hier liegt mit 92% Wahrscheinlichkeit ein Lungenkrebs vor. Und das Wichtige ist aber, dass du eine Möglichkeit hast, das auch zu hinterfragen. Weil du würdest jetzt nicht einfach nur sagen, okay, das Ding sagt 92% oder irgendwie 88% oder was auch immer. Jetzt geht's weiter zum CT oder zu weiteren Abklärungen, sondern du wirst auch mal Fälle haben, wo du denkst, irgendwie sieht das für mich aber eher wie eine Tuberkulose aus oder so, wie kommt der denn jetzt darauf? Und du musst es dann auch hinterfragen können. Das heißt, vieles ist diese Explainability, ist so dieses Schlagwort der Stunde gerade, wo man eben auch das anbieten will. Du willst es nicht bei allen Patientinnen und Patienten, aber bei denen, wo du Zweifel hast, willst du auch mal tiefer reingehen können. Und das andere ist, es kann auch mal vorkommen, dass das Gerät selbst irgendwie erkennt, das sieht mir aus wie ein Lungenkrebs, aber irgendwas ist an dieser Patientin anders als allen anderen, die ist irgendwie 15. Kannst du mal nachgucken, ob das wirklich stimmt. Und dann würdest du dann eben reinschauen können und sagen, nee, tatsächlich ist das kein Lungenkrebs. Die kommt, weiß nicht, hat irgendeine andere genetische Veränderung, die dazu führt, dass irgendwie 2 von diesen Biomarkern, die sonst mit Krebs assoziiert sind, auch erhöht sind. Und deswegen haben wir gerade einen falschen Alarm. Und dieser Dialog ist absolut wichtig, um am Ende dich zu empowern und auch eine gute Diagnostik zu ermöglichen, aber auch damit die KI eben besser lernen kann und damit wir auch besser verstehen, wo eben vielleicht auch Ausnahmefälle sind und das kontinuierlich verbessert werden kann.
Okay, aber ich würde jetzt auch, also ist dieser Atemtest jetzt speziell für Lungenkarzinom ausgerechnet oder ich würde natürlich keiner 15-Jährigen diesen Atemtest erstmal per se machen lassen, weil ich nicht davon ausgehe, dass die einen Lungenkrebs hat, oder?
Ja. Genau. Also der, was wir gerade bauen, ist wirklich nur für Lungenkrebs, einfach weil das schon so kompliziert ist. Bei dem Atem muss man wissen, also was du suchst, sind Moleküle, die dann in einer Konzentration von 1 aus einer Milliarde vorkommen. Oder sogar irgendwie 100 aus einer, was ist das nächste? Billion, ne? Trillion. Und da muss man die Nadel im Heuhaufen finden. Und dann gibt es in der Regel nicht sowas wie das Troponin fürs Herz, wo man sagt, ein Marker mit hoher Wahrscheinlichkeit Herz, sondern haufenweise Sachen können dieses eine Molekül erhöhen oder erniedrigen. Deswegen gucken wir gerade auf 8 verschiedene Marker gleichzeitig, die mit der KI zusammen ausgewertet werden und gehen jetzt sogar, wir schmeißen nochmal 2 raus und fügen nochmal 2 hinzu. Also haben wir nochmal auch wieder gelernt und verbessern das. Und was du sagst, ist super wichtig. Also dieses Ganze, was wir mal gelernt haben von Prätestwahrscheinlichkeit und wer viel misst, misst viel Mist und sowas, das trifft da ja genauso zu. Also man muss schon vorher überlegen, war das jetzt oder ist es jetzt klug, diesen Test zu machen? Das Beispiel Krebs mit einer 15-Jährigen war jetzt vielleicht auch ein bisschen zu plakativ, aber es gibt ja auch so Grenzfälle, über die wir noch gar nicht nachgedacht haben. Irgendwelche Ethnien, die vielleicht irgendwelche anderen, vielleicht auch Ernährungsgewohnheiten mit sich bringen, die dann dazu führen, dass irgendwas anderes in der Atemluft ist und so weiter und so weiter. Da werden wir bestimmt Dinge finden, über die wir heute noch nicht so nachgedacht haben.
Nehmen wir mal an, der Atemtest schlägt an, es ist positiver Nachweis, dann würde ich natürlich würde ich wahrscheinlich dann schon ein CT oder ein MRT machen lassen. Mhm. Das wäre ja dann der nächste Schritt. Aber es könnte ja auch sein, dass er positiv ist und da kommt nichts mehr raus. Dann würde die Konsequenz daraus sein, den Patienten enger zu monitoren, oder? Also was sind die Konsequenzen da draus? Ne? Das überlege ich mir gerade.
Ja. Die offensichtliche Antwort ist natürlich, die Frage ist, wie lang ist das Zeitfenster? Oft in den Studien sagt man ja so ein Jahr und so weiter. Das ist natürlich auch von Krankheit zu Krankheit unterschiedlich. Ich glaube, die weniger offensichtliche Antwort ist, dass wir zunehmend anfangen, wirklich mit multimodaler künstlicher Intelligenz zu arbeiten. Mhm. Also was du ja jetzt momentan intuitiv machst, so es kommt eine Patientin rein und die sagt, ja, ich habe hier Husten mit Auswurf und ich habe Fieber. Mhm. Dann sagst du irgendwo in deinem Kopf 60% Wahrscheinlichkeit Pneumonie oder so wahrscheinlich. Ne? Mhm. So, und dann machst du aber trotzdem noch das Röntgenbild und du nimmst Blut ab. Wahrscheinlich gibst du vorher schon mal irgendwann empirisch eine kalkulierte Antibiose. Aber dann kommt auf einmal das Röntgenbild und du siehst Infiltrat. So, und dann sagst du dir, okay, jetzt sind es irgendwie wahrscheinlich 90% und jetzt kommt noch ein PCR, ein Entzündungsmarker oder sonst noch was dazu, die auch passen zu einem bakteriellen Infekt und dann bist du eigentlich schon irgendwie in deinem Kopf wahrscheinlich bei 98% und guckst danach nochmal nach 3 Tagen, ob jetzt die Entzündung zu CRP, ob das runtergefallen ist und so weiter. Und wenn es passt, dann passt's. So. Und wenn was nicht passt, dann wird es ja wieder adaptieren. Und das machen wir ja mehr oder weniger eigentlich intuitiv und geben eigentlich so eine Art gefühlte Wahrscheinlichkeit. Ja. Und wenn man in den Studien schaut, kriegst du ja so Reichweiten. Da steht irgendwas zwischen 30% und 70% ist das klinische Zeichen. So. Und dann denkst du, vielen Dank. Ne? So. Mhm. In Zukunft werden das auch Maschinen mehr machen. Das heißt, du hast eine KI, die dann diese verschiedenen Datenpunkte zusammennimmt, mitinterpretiert und dir dann präzisere Wahrscheinlichkeiten gibt. Und in dem konkreten Beispiel würde die halt sagen, das CT hat da irgendeine kleine Raumforderung gesehen. Die ist mit 60% maligne. Aber normalerweise würde man sagen, Verlaufskontrolle in 3 Monaten oder man würde halt trotzdem eine Biopsie anbieten, je nach Patientenpräferenz. Ja. Aber jetzt können wir sagen, hey, wir haben aber noch diesen Atemtest und der sagt aber eigentlich 90%. Also würden wir jetzt eher sagen, lass mal die Biopsie machen, als zu sagen, lass mal Verlaufskontrolle in 3 Monaten machen. So. Ich glaube, da wird die KI immer mehr noch nur noch eine Rolle spielen in dieser Entscheidungsfindung.
Ja, sehr spannend. Da kommen wir noch ein bisschen später drauf, wie wir als Ärztinnen und Ärzte mit dieser KI und dieser Entscheidungsfindung umgehen. Sehr, sehr spannend. Also ihr seid noch sozusagen mitten in der Entwicklung und hofft auf die Zulassung von der FDA.
Genau, also es läuft eine Studie in Texas.
Ja.
In der Klinik mit momentan N gleich 50. Ich darf noch nicht so viel über die eigentlichen Zahlen sagen, aber sie sind sehr vielversprechend.
Schön.
Und wir wollen auf N gleich 200 kommen. Dann natürlich auch in Richtung auf Medizinprodukte Zulassung. Eine ganz andere Diskussion ist, ob man als Startup dann wirklich auch so eine diagnostische Hardware auf den Markt bringen möchte oder ob man einfach sagt, wir haben jetzt hier das Design alles gemacht und wir haben die KI gebaut dafür und man gibt es dann an einen Konzern, der dann wirklich auch das Ganze super kann und dann auch gleich zu der EU-Behörde gehen kann und auch woanders und dieses ganze Zulassungsverfahren übernimmt. Also ich Stand heute denke ich eher, das ist sinnvoll, wenn wir das selbst nicht machen als Startup.
Ja, ihr könnt euch mit jemandem zusammentun. Ich glaube, das ist eine gute Kombination. Da hat jeder seine Expertise in den jeweiligen Gebieten. Ne? Ja, sehr, sehr spannend. Ich werde es sehr intensiv verfolgen. Und das macht ja auch deine Expertise aus. Und da hast du ja sehr, sehr viel Erfahrung in diesem Bereich der KI im Gesundheitswesen. Das haben noch relativ wenige. Da kommen wir gleich drauf. Aber auch du hast das Thema schon durchaus aufgegriffen. Und zwar in diesem Buch. Und ich habe dich letzte Woche gesehen und habe gesagt, ich habe wirklich teilweise hier, ich habe gedacht, der Mann kann meine Gedanken lesen. du einfach Dinge geschrieben hast, die mir so zutiefst aus dem Herzen sprechen und nicht nur mir, sondern glaube ich auch vielen anderen. Und ich gesagt habe, dieses Buch ist Pflichtlektüre ab ersten Semester, bitte. Und das heißt, wie gesund wollen wir sein und warum KI und Digitalisierung das Gesundheitssystem menschlicher machen. Ein Buch und eine Lektüre für jede Ärztin, für jeden Arzt, für jeden Medizinstudenten und jede Medizinstudentin. So, und ich habe dich gebeten, ich will ja nicht zu viel verraten, aber kannst du mal so uns einen Abriss geben, worum geht es? Und so fünf Gründe nennen, warum man sich damit durchaus beschäftigen sollte, jetzt nicht nur aufs Buch bezogen, aber was dir daran wichtig ist.
Ja, danke. Also es war so ein bisschen auch für mich Selbsttherapie, glaube ich, am Ende dieses Buch zu schreiben und nochmal über einige Dinge so zu reflektieren auch. Und so wie ich das wahrnehme immer noch und auch schon, als ich in der Klinik gearbeitet habe, wahrgenommen habe, ist, es gibt ja diesen Spruch, die Zukunft ist schon da, sie ist nur ungleich verteilt. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich in so eine Klinik gehe, dann werde ich in die 90er zurückgeworfen. Ne? Ja. Du buchst dir noch schnell auf deinem Handy irgendwie deinen Urlaub in Thailand mit Segelboot und keine Ahnung was, innerhalb von 5 Minuten. Und dann gehst du in die Klinik und dann geht es von LTE auf Edge auf keinen Empfang mehr. Und das nächste,
wenn es überhaupt WLAN gibt.
Ja, genau. WLAN, genau. Dann haben sie bei uns nochmal Handys verboten, damit die Leute nicht so rumdaddeln. Und ich mir dachte so, 80% meiner Apps sind medizinische Apps, damit ich irgendwie mal überhaupt klarkomme in diesem ganzen Chaos. Und ja, und dann arbeitest du auf einmal mit Faxgeräten, kriegst noch so einen Beeper in die Hand und dann sagen sie dir bloß nicht fallen lassen, der kostet 400 Euro. Und dann denkst du dir so, ja klar kostet der 400 Euro, den müsst ihr im Museum nachbestellen. So.
Genau.
Kriegt man denn was noch, ne? Und das fand ich schlimm. Und ich versuche in dem Buch auch mal so ein bisschen, teilweise sind es ja so ein bisschen absurde Anekdoten, die aber reell sind, natürlich abgeändert, damit man die Leute nicht wieder erkennt, aber die Story stimmt. Und davon hat jeder von uns ja irgendwie Dutzende. Wenn das Laien lesen, denken die sich oft so, war mir vollkommen nicht vorstellbar, dass es so absurd ist in dem Alltag. Und das ist, glaube ich, das eine, das Wichtige, dass man, also ich glaube, Menschen wie du, ne, so, oder auch viele unserer Kolleginnen und Kollegen, die sind ja sehr stark als Persönlichkeiten und schaffen das unglaublich viel Unsinn, einfach auch zu kitten und irgendwie das trotzdem machbar zu machen. Und viele Menschen kriegen gar nicht mit, was ihr da alles noch zusätzlich leistet zu dem Medizinischen eigentlich, damit überhaupt eine Versorgung stattfinden kann. Und ich glaube, lag mir am Herzen, das ein Stück weit mal darzustellen. Aber dann auch aufzuräumen mit so ein paar Mythen, die uns nicht helfen. Und ein Mythos ist, ja, mit der Digitalisierung geht ja die Menschlichkeit flöten. So, meine These ist genau das Gegenteil, ist der Fall, wenn wir es richtig angehen. Und dafür muss man sich aber auch differenzierter mit auseinandersetzen, als mit diesen Plattitüden, die wir eben auch von vielen Ärztinnen und Ärzten oft hören. Ne? Sowas wie, der Datenschutz, wir können nichts in die Cloud setzen wegen Datenschutz. Aber geh mal so durch eine Klinik, ne, und guck dir mal an, wie viele Kurven da offen rumliegen. Oder ich habe mal in anderen Kliniken angerufen, um mich über Patienten zu informieren und die erzählen mir alles über die, obwohl die nicht verifizieren konnten, wer ich bin. Ne? Und dann, also ja, der hat ja Koks genommen und keine Ahnung was und so, ne? Und von daher muss man auch mal schauen, so messen wir hier gerade mit zweierlei Maß. Irgendwie die Maschinen müssen perfekt sein. Und bei uns sind 70% sind irgendwie immer noch akzeptabel, weil Fehler sind menschlich, ne? Aber am Ende kommt es zu Lasten von nicht nur den Patientinnen und Patienten, sondern auch uns selbst, als die daran arbeiten. Und wir behandeln alle Daten irgendwie gleich. Also wenn ich eine Penicillinallergie hätte, dann würde ich das mir wahrscheinlich auch auf die Brust tätowieren im Zweifelsfall. Eine Schizophrenie oder ein HIV bin ich sehr dankbar, wenn das gut unter Verschluss bleibt. Einfach weil das Stigmatisierungspotenzial viel größer ist. Also da muss man immer, wie wir das bei allen anderen Interventionen ja auch machen, eine Risiko-Nutzen-Abwägung machen und die Leute eben sauber aufklären über Alternativen, über die Gründe und, so, und die Risiken. Mhm. Und bei Daten sagen wir einfach, nö, ist gefährlich, wissen gar nicht mal, was das heißt und am besten machen wir es gar nicht. So, genau, das sind so ein paar Themen und also ich glaube, Gründe, da kenne ich jetzt auch deine Meinung dazu, aber ich denke, also wir müssen uns einfach auch mehr einbringen als Ärztinnen und Ärzte gesellschaftlich. Und das funktioniert nicht, wenn wir nur mit diesem Moralapostel, wir sind die Ärzte, wenn ihr es nicht so macht, wie wir es sagen, dann sterben Menschen. So, das ist ja so meistens so die Argumentationslinie. Sondern man muss sich halt differenziert mit den Themen auseinandersetzen. Und dafür sind wir eben oft zu sehr unter unserer eigenen Echokammer ne, wo man sich dann selbst mit den eigenen Argumenten der eigenen geistigen Sozialisierung irgendwie auseinandersetzt. Und mir hat es total viel geholfen, eben sehr viel mit AI-Leuten zu sprechen, Designern, Business und so weiter und so weiter und auch die andere Denke zu bekommen. Und das versuche ich ja auch in dem Buch ein bisschen durchsickern zu lassen, also Dinge nochmal aus anderen Perspektiven zu betrachten. Ich hoffe, dass das hilfreich ist für unsere Kolleginnen und Kollegen, die zum Glück ja auch hauptberuflich in der Patientenversorgung arbeiten.
Ja. Ja, also dahinter steckt ja so ein bisschen auch dieser Gedanke, wie Daten, dass wir die Daten richtig verstehen und aber auch eine gewisse Datenkompetenz haben. Wo siehst du uns denn da? Also ich habe manchmal das Gefühl, oder das war auch letzte Woche häufig das Thema, wenn ich gefragt wurde, ja, wo sind denn jetzt hier die ganzen Ärzte und warum nutzen die das alles nicht? Ich weiß nicht, ob du dieses Schema kennst, dieses vierstufige Bewusstseinsschema. Und ich will da niemanden mit auf die Füße treten, aber ich habe auch das Gefühl, das trifft durchaus noch zu bei auch viele Kolleginnen und Kollegen. Es gibt vier Stufen, die Stufe der unbewussten Inkompetenz, dann die Stufe der bewussten Inkompetenz, dann die bewusste Inkompetenz und die bewusste Kompetenz. Und ich habe das Gefühl, durch dieses System und diesen 90er-Jahres-Style sind viele Kollegen, und die haben auch gar keine Zeit und Ressourcen, Kapazitäten, Kraft, Zeit dafür, zu wissen, was eigentlich alles schon möglich ist, was sie nutzen könnten, wie sie entlastet werden könnten und sich deswegen in einer unbewussten Inkompetenz befinden, aber schon durchaus sicherlich ein Gap spüren zwischen dem Privatleben und das, was sie sonst vorfinden. Aber sie ja gar nicht Kontakt bekommen, um in eine andere Kompetenzstufe zu kommen, weil es auch wenig Aufklärung und Möglichkeiten gibt. Wie nimmst du das wahr?
Absolut. Viel Hybris auch, ne? Und so eine Status Quo-Bias, die da auch mitschwingt. Und zuletzt habe ich einen Vortrag gehalten über KI, auch gegen allgemeines Publikum. Ich glaube, eine Ärztin war darunter. Und dann sagte dann einer, ja, ich bin jetzt irgendwie 70 Jahre alt, wieso sollte ich mich noch damit beschäftigen? Was bringt das jetzt? Und ich glaube, dass ehrlicherweise viele Leute, die auch 20 Jahre jünger sind, das sich auch fragen. Und wenn man sich eigentlich mal überlegt, was gerade passiert, es gibt diesen Begriff von General Purpose Technology. Das sind also Technologien, die grundlegend sind, auf denen auch nochmal neue Technologien entstehen und die sich selbst auch mal wieder verbessern und die eigentlich einen sehr allgemeinen, breiten Nutzen haben. Andere Beispiele für General Purpose Technologies ist Strom, ist die Dampfmaschine und weitere Industrialisierungstechnologien und so. Und damals gab es auch Leute, die da skeptisch waren. Es gab ja diesen Verdacht, dass wenn man zu schnell fährt, also im Zug, mehr als dass der menschliche Körper von sich aus an Geschwindigkeit an den Tag legen könnte, dass dann da so eine Madness entsteht. Und dann gab es auch einige so The Train Madness und so Berichte drüber, auch teilweise medizinische Publikationen und sowas. Und das ist dann auch erstmal so eine Abwehrhaltung, eine Angst, die da einen steuert. Und das sieht man immer wieder. Ne? Als das Stethoskop erfunden wurde, hieß es ja, aber dann wird das ja entmenschlicht, weil das natürlich doch der Ohr, das muss doch natürlich auf dem Brustkorb sein. Wieso macht man da jetzt so eine Distanz? Und so, ne? Und ähnliche Analogien höre ich heute auch immer wieder, wenn es um die KI geht. Aber gerade wenn es so eine General Purpose Technology ist, die grundlegend alles Mögliche verändert und man hat ein Wahlrecht zum Beispiel, dann, also unabhängig von Arzt oder nicht, ne, ich glaube, man muss sich damit einfach hinreichend auseinandersetzen. Schreiben ist eigentlich auch ein Beispiel dafür, ne? Und früher dachte man ja, es reicht ja, wenn ich dem Pfarrer zuhöre. Für meine Landarbeit, Landwirtschaftsarbeit brauche ich nicht lesen und schreiben. So, der hat ja alles, was ich wissen muss, kann der mir ja erzählen. Und nachher stellt sich raus, dass man natürlich mit Büchern auch viel, viel, viel mehr machen kann. Und für heute ist das selbstverständlich. Aber ähnliche Debatten hören wir jetzt wieder mit KI. So, und ich glaube, das muss man sich erstmal grundsätzlich klar machen, unabhängig von der ärztlichen Rolle. Und das andere ist einfach, ich hatte jetzt mit mein Vater macht auch Gutachten sehr gerne und ist Neurologe, Psychiater, macht das auch sehr gut, wird immer wieder auditiert und kriegt dann gutes Feedback und alles. Und hatte jetzt aber so ein paar Situationen, wo dann die Schreibkraft einen Tennisarm hat und dann verzögert sich alles und geht halt im Rentengutachten auch, also schon auch gravierende Sachen. Und dann braucht er nochmal 3 Wochen, um da eine Antwort zu schicken. Und ich habe ihm dann gesagt, das soll jetzt mal bitte mit Dragon das digitalisieren. Die Antwort kam halt, das Ding war sofort fertig. Er konnte direkt diktieren, während er mit den Leuten da ist. Das war für ihn auch qualitativ ein ganz anderer Unterschied. Und er konnte am selben Tag dieses Gutachten abschicken, was für die Leute halt einen Riesenunterschied macht. Und dann war da ein Patient, der ein ganz komplexes, merkwürdiges Krankheitsbild hatte, wo viele Dinge schon abgeklärt wurden, und es war dann, und er war selbst Arzt, und es war keinem mehr klar, was könnte man noch machen. Dann haben wir dann den kompletten Fall natürlich anonymisiert in so ein KI-Differentialdiagnose-Tool gejagt, und da kamen nochmal 2 wirklich wertvolle Sachen bei raus und haben dann an entsprechende Fachärzte eine Konsilanfrage geschickt und die aber auch nochmal sauber ausgeschrieben mit GPT, mit allem Möglichen, und auch nochmal, welche Tests eigentlich auch noch fehlen und so weiter. Und da wäre er mit seinen 40 Jahren Berufserfahrung oder 50 nicht drauf gekommen, sagte er. Ne? Und die anderen Ärzte, die involviert waren, auch nicht. Also ich glaube, da muss man auch schon mal irgendwie anfangen, ein bisschen bescheidener zu werden und sich mal drauf einzulassen, zu gucken, was passiert. Plus, alle 2-3 Wochen gibt es so dramatische Updates, dass selbst wenn man heute mit irgendwas frustriert ist, in 3 Wochen vielleicht schon ganz andere Antworten bekommt. Ne?
Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Also ich bin da schon, ich versuche da viel dem zu verfolgen und viel auch selbst auszutesten. Aber manchmal fühle ich auch mich überfordert, wo ich denke so, Gott, da komme ich gar nicht mehr hinterher. Und dann entsteht so ein Gefühl von mir, in mir, ja, also alle, wir erzählen uns immer alle, ja, wir werden natürlich noch gebraucht, wir werden noch gebraucht. Aber wirklich, also ganz ehrlich, ich frage mich wirklich, was wird unsere Rolle und Funktion sein? Ich habe vor kurzem mit einem Kollegen gesprochen, die entwickeln mit großer Liebe Online-Kurse für EEG und EKG. Und da habe ich gesagt, ey Leute, brauchen wir das wirklich noch? Brauchen wir das wirklich noch? Ist es das, was jetzt die Ärztinnen und Ärzte im Studium oder wir lernen müssen? Und was ist denn eigentlich noch unsere Rolle? Ja, und ich, wenn ich Patienten sehe und ich teste viele Tools mit meinen Patienten auch aus, auch viele KI-Tools, und denke ich so, ja, was ist denn jetzt denn mein Anteil da dran? Ich schüttel die Hand und gucke denen in die Augen und ich begrüße ihn freundlich und so. Und ich glaube, das ist somit das Wichtigste. Aber wie geht's dir damit und was sind deine Gedanken da? Weil diese Entwicklung ist ja gigantisch schnell.
Ja, absolut. Also momentan ist eigentlich noch das Mantra, du wirst nicht von KI ersetzt, sondern du wirst von jemandem ersetzt, der KI benutzt. Und das ist, glaube ich, Stand heute ist es noch das, was stimmt. Zunehmend mehr und mehr werden natürlich unsere Funktionen wegautomatisiert und das können die Maschinen auch besser. Man hat ja auch mal geschaut, so auf schriftliche Antworten, findet eine Patientin die Antwort von einer Ärztin oder von ChatGPT empathischer? Und ja, dann war es ChatGPT. So. Dann kann man natürlich sagen, ja, die Ärztinnen und Ärzte, die wussten das nicht, dass sie auch noch nach Empathie bewertet werden. Da muss man auch sagen, ja, sorry, wenn du das nicht weißt, dann was hast du dann eigentlich studiert? Ne? Also es sollte eigentlich immer dazu gehören, dass man nicht nur Fachinformationen mitgibt, sondern auch irgendwie versucht, empathisch auf die Patienten einzugehen. Was glaube ich, was passiert? Also ich glaube erstens, es gibt immer noch viele Daten, die die Maschine selbst nicht erheben kann. Zum Beispiel, der Klassiker ist für mich so ein bisschen, Patientin kommt rein und sagt, ja, ich rauche Ewigkeiten schon nicht mehr, klappt alles super. Und dann riecht man an den mitgebrachten Befunden und hat gerade irgendwie so 20 Pack-Years inhaliert. Ne? Und dann denkt man, es ist inkongruent. Die Maschine hat in der Regel nicht die Chance, diese Fülle an Daten zu bekommen, die wir in so einem persönlichen Gespräch mit allen Sinnen irgendwie bekommen können. Ein anderer Klassiker für mich ist so ein bisschen...
Noch nicht,
genau. Also ich arbeite ja selbst daran, Geruchssinn zu ermöglichen. Ne? Also ja.
Ja.
Und dann vielleicht kann man das auch anders rausfinden. Ne? Dann nimmt man halt bestimmte Laborwerte ab und sieht doch ein bisschen nach ein bisschen viel Stickstoffmonoxid aus oder sowas. Ne? Und das andere ist so dieses Zwischenmenschliche. Ich hatte das öfter mal auf einer Station, dass ich dann frage, wie geht's Ihnen? Und der Patient sagt, ne, alles super, Herr Doktor, ich bin happy. Und dann merkt schon irgendwie die Ehefrau, die nebendran steht, die springt im Quadrat so ein bisschen. Und man geht raus, wartet noch kurz ein bisschen, dann geht die Tür auf und sagt sie so, Herr Doktor, der lügt Sie komplett an. Der Typ kann nachts nicht schlafen, der schreit die ganze Zeit, der weint, der hat Schmerzen. Und so weiter und so weiter. Den Medikamenten vertraut er nicht und sowas. Wir müssen ja irgendwie eine Lösung finden. Ne? So. Ist dann eben auch schwierig für so eine KI, wenn dieses Zwischenmenschliche dann nicht wahrgenommen wird und man da irgendwie den Raum schaffen kann, dass dann jemand sich traut, sowas zu sagen und so weiter und so weiter. Also ich glaube, das sind so Sachen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen trivial, aber da gehört sehr viel kritisches Denken dazu, sehr viel Empathie, sehr viele kluge Fragen stellen, beobachten dabei und auf verschiedene Leute eingehen zu können. Und das ist schon noch was, wo ich uns in der Rolle noch stärker sehe als vorher. Also quasi in der Dateneingabe. Ja. Und auf der anderen Seite eben, was mache ich denn mit den Informationen, wenn da was rauskommt? Also dieser Klassiker ist ja so, wenn du eine Wettervorhersage kriegst, wo dann dir gesagt wird, 30% Regenwahrscheinlichkeit. Ja, bringst du jetzt deinen Regenschirm mit oder nicht? Oder also wenn dich das nicht stört, einen Regenschirm dabei zu haben, weil du so einen kleinen Knips hast und so, dann hast du den eh dabei, alles gut. Aber wenn du nur so ein riesen Teletubby-Dings hast und du musst jetzt zu einem Forschungsgespräch, dann überlegst du vielleicht nochmal oder vielleicht gehst du sowieso gerade im See schwimmen, dann ist es dir eh egal, was auch immer. Und dass dieses Wertzuschreiben zu einer Prädiktion, die Maschinen können eigentlich nur Unsicherheiten reduzieren, Stand heute, und irgendwie Empfehlungen abgeben. Aber alles andere, da gehört immer noch die Erfahrung dazu, da gehört das persönliche Gespräch dazu, da gehört dazu zu verstehen, was will eigentlich meine Patientin. Und da gab es 2013, glaube ich, eine sehr schöne Publikation aus England über die stummen Fehldiagnosen, wo eben die Ärzte alles richtig machen, nach Leitlinie, aber trotzdem nicht den Patientinnen weitergeholfen haben, weil sie nicht die persönlichen Präferenzen abgefragt haben. Und ein Argument ist natürlich zu sagen, ja, die haben ja nicht die Zeit, jetzt sich mit denen über Hobbys und sonst was zu unterhalten. Aber mit KI könnte man das jetzt tatsächlich machen, ne? Dass die KI sagt, hey, erzähl mir mal, was dir wichtig ist oder gib mir mal dein Instagram-Profil oder was auch immer und man nimmt möglichst viele Daten rein und dann könnte eine Analyse kommen, wo dann steht, diese Patientin macht gerne Yoga, bitte berücksichtige das bei der Diskussion, ob sie eine Hüft-Tap braucht oder nicht und gegebenenfalls welche Pfanne besser geeignet ist für so einen Lebensstil und so, ne? Und was sie noch für Tipps braucht oder so. Also da gibt's, glaube ich, mehr Interaktion erstmal.
Ja gut, also darüber, ja? das, was wir, ich stimme mir, ja, doch, also wir müssen Daten eingeben und wir müssen sozusagen auch mit diesen Daten umgehen und mit diesen Ergebnissen und entscheiden, folgen wir dem oder folgen wir dem nicht oder wie ordnen wir das eigentlich ein? Ich merke jetzt schon, jetzt, und da sind wir jetzt auf einer ganz einfachen Stufe und Ebene, dass viele Kollegen bei den digitalen Gesundheitsanwendungen, auch wenn sie Reports bekommen aus den Monitoring-Ergebnissen, nehmen wir mal an, das ist möglich, und sie kriegen ein Feedback über 3 Monate und sehen zwischendrin, was ist passiert. Allein damit sind schon viele überfordert, indem sie sagen, ja, was ist denn jetzt die Erwartungshaltung an mich? Was soll ich denn jetzt damit anfangen? So, das heißt, wir haben noch gar nicht diese Kompetenz, diese Entscheidungen danach zu treffen und mit diesen ganzen Ergebnissen oder Datenpunkten umzugehen. Ja. Wie können wir das lösen? Weil ich habe momentan den Eindruck, dass noch immer sehr, sehr wenige Universitäten, geschweige Ärztekammern, uns da mitnehmen. Wir können die tollsten Technologien haben, aber wenn keiner sie anwendet oder kann, dann ist jede Technologie nichts wert.
Absolut.
Wie können wir unsere Kollegen oder wie können wir das alles lernen? Was würdest du da sagen? Wo soll man da anfangen? Weil ich habe das Gefühl, dass die Lehre, die Universitäten gar nicht mehr die Wissensinhaber sind. Und ich habe vor kurzem in einem Podcast gesagt, ich bin der Meinung, dass die Industrie viel stärker mit den Universitäten zusammenarbeiten sollte, indem sie Beispiele aus der Praxis, aus der Anwendung in die Unis holen sollte, um das den Studentinnen und Studenten zu präsentieren. Da interessiert mich deine Meinung.
Ja, danke. Super wichtiges Thema. Also ich habe auch ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, was Uni und die Ärztekammern angeht. Also zum Beispiel das Curriculum für medizinische Informatik, das ist historisch. Ne? Das ist also mit irgendwelchen Pflichtlastenheften, so was ich dann gesehen habe, würde ich gar keine Zeit drauf verschwenden. Und dann laufen dann da plötzlich so Ärzte rum und sagen, ja, ich bin Medizininformatiker oder Informatiker. Das sind also echte Informatiker und Informatikerinnen, die lachen da drüber. Da hast du da irgendwie so ein, weiß nicht, so ein was ein paar Kurse da gemacht und irgendwie so ein Praktikum noch und dann rennst du rum und nennst dich Informatiker. Das würden wir niemals dulden. Umgekehrt, dass so ein Informatiker sagt, ja, ich bin auch irgendwie Mediziner, weil sie da irgendwie so einen kurzen Kurs, also ich finde es absurd und auch wirklich nicht zeitgemäß. Ne? Mhm. Die Unis, klar, die haben teilweise tolle Leitlinien, global auch, wo sie sagen, das und das, so sieht das Curriculum der Zukunft aus. Aber es fehlt ja auch an Personal, die sowas wirklich ausbilden können. Die meisten Leute, die haben ja vor 20, 30 Jahren gelernt, bis die in diese Rolle kommen, dann da auch irgendwie ein Curricula zu schreiben und so. Und das sehe ich bei den meisten nicht, dass das dann funktioniert. Also stimme ich dir voll zu. Und also ich glaube, ein anderes Problem sind die Leitlinien. Es kann nicht sein, dass es Jahre dauert, bis neue Leitlinien rauskommen in irgendwelchen opaken Gremien, die dann da beschließen. Einer meiner Chefs hat mal gesagt, Leitlinien und Politik sind beides wie Wurst. Wenn man weiß, wie die gemacht werden, hat man eigentlich keinen Appetit drauf. Ne? Und kann ich jetzt nicht von eigener Erfahrung sprechen, aber es kann mir schon vorstellen. Und in Zukunft wird das auch von KI kommen, dass die einfach aktuell, also uptodate.com finde ich ja schon ziemlich gut, so wie die regelmäßig das updaten und sich auch trauen zu sagen, hey, wir machen das bei uns so und so. Das sagt die Leitlinie, das sagt die Wissenschaft, hier gibt es eine Wissenslücke, unser Ansatz ist das. So finde ich auch ziemlich mutig. Und ich vermute, dass wir da zunehmend mehr von KI dann auch aktuelle Hilfen bekommen. Es gibt auch Leute, die sagen, wir müssen für die ganzen Digas jetzt Plattformen bauen, dass du schneller informiert bist, um einfach diese Informationslast zu reduzieren. Und da wird auch sicherlich viel kommen. Das geht einfach nicht mehr anders. Trotzdem glaube ich, unsere Pflicht ist, wir brauchen ein sehr gutes Statistikverständnis, weil einfach alles, was KI ist, ist am Ende des Tages mehr oder weniger Statistik. Wir müssen uns noch besser schulen in Evidence-Based Healthcare. Als ich das damals studiert habe, gab es dann so ein kleines Nebenwahlfach nochmal on top und alle, die da reingegangen sind, außer mir, hatten dann Birkenstock mit Adidas-Socken. Und es war so ein komisches Fach, wo jeder gesagt hat, also, wenn du halt nichts mit deinem Leben zu tun hast, ungefähr gehst du da rein. Das, aus meiner Sicht, war das wichtigste Fach. Ja.
Und bei mir gab es das auch gar nicht damals. Ja, super.
In Oxford gibt es einen Master zu Evidence-Based Healthcare und dann lernst du diese ganzen verschiedenen Sachen und in vielen anderen Ländern gehört das mit dazu, dass du immer irgendwie einen Journal Club machst und sauber auch irgendwie Publikum bewerten kannst und so. Und wir müssen das anpassen auf die digitale Gesundheitswelt. Und oft arbeiten wir zu sehr mit Analogien. Also alle Ärztinnen, die ich so kenne, die denken, die klassische Pyramide mit ganz oben sind Randomized Controlled Trials, das ist Nummer eins. So. Und das stimmt ja auch für Medikamente, wenn du Tabletten nehmen willst oder irgendeine Intervention. Aber das funktioniert oft nicht so gut bei komplexen Interventionen. Wenn ich eine App habe, dann beeinflusst die ja nicht nur meine Patientin, sondern auch die Ärztin. Wenn die zum Beispiel bei jedem Patienten, ich habe jetzt eine App für Hüft-Tap und die macht bei jedem Patienten vorher ein Sturzrisikoscreening und reportet das an die Ärztin. So, dann habe ich jetzt einmal die Fallgruppe und die Kontrollgruppe oder die Interventionsarm. Der Interventionsarm wird immer gefragt nach dem Sturzrisiko. Und kriegt das immer reported an die Ärztin. So, jetzt kommt die Ärztin und hat dann die Kontrollgruppe und die Kontrollgruppe reportet eben kein Sturzrisiko, weil es einmal viel zu selten gemacht wird. Dann wird die ja trotzdem danach fragen, weil die jetzt die ganze Zeit bekommen, denen eigentlich eine gute Idee. So, das heißt, ist halt eine komplexe Intervention. Und da gibt's eben dann andere Crossover-Trials, wo ich sage, ich habe jetzt 5 Kliniken, die fangen alle ohne die App an und nach Woche 1 kommt die App bei der Klinik 1, nach Woche 3 kommt sie bei Klinik 3, nach Woche 5 bei Klinik 2. Und dann gucke ich mir da vorher nachher an, zum Beispiel so ein Step Wedge und irgendwie solche Sachen. Und das kennt irgendwie hier gar keiner, das verstehe ich gar nicht so. Und dann denke ich immer, wir müssen jetzt RCT machen, doppelt blind für eine App. Wie denn? So. Das ist halt, also das ist ein echtes Problem. Wie kann man es lernen? Das, die gute Nachricht ist, Harvard, Stanford und viele private Stellen haben großartige Online-Kurse.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Du bist ja oft in den USA. Ich war letztes Jahr, habe auch Stanford besuchen dürfen. Das war fantastisch toll. Ja, ich fand es richtig, richtig gut. Aber genau, es gibt viele Online-Kurse, ne, die Universitäten anbieten, wo man das dazulernen kann. Aber jetzt da auf die High-End-CME-Kurse zu warten, die da gleich um die Ecke kommen, das glaube ich nicht. Insofern ist das Eigeninitiative, die an den Tag gelegt werden darf, was eigentlich aber auch nicht sein dürfte. Eigentlich muss das ganze Medizinstudium komplett umgeworfen werden. Ich habe vor kurzem eine Folge genannt, KI statt Citratzyklus. Oder das hast du auch in deinem Buch gesagt. Das hast du auch in deinem Buch gesagt, ne? Genau. So, und Genau. Ja, da sind wir einer Meinung. Aber ich meine, das kann ja nicht sein, dass da so Parallelwelten entstehen.
Das stimmt, aber was ich wirklich toll finde, ist, dass diese großen Unis sich das auch auf die Fahne schreiben, Wissen zu demokratisieren. Und wirklich auch Kurse teilweise komplett kostenlos zur Verfügung stellen, so dass du von egal wo dir das anschauen kannst. Und ich glaube auch, man kann da nicht mehr so richtig mithalten. Wenn du, wem man auch gut folgen kann, ist Andrew Ng, mit NG geschrieben, der Familienname. Das ist eine der Größen in der künstlichen Intelligenz. Der hat auch einfach auf YouTube super viele Vorträge, wo der ganz klar offen Dinge bespricht und erklärt und der verdient da kein Geld mit. Aber wenn man nur dem schon mal folgt und vielleicht noch zwei, drei anderen Größen auf YouTube, ist schon so viel erreicht. Und solche Leute kriegst du nicht an die Uni des Saarlandes, wo ich jetzt irgendwie da mein Medizinstudium mal gemacht habe oder so. Die haben da gar keine Zeit für. Und bis du die Leute geschult hast, dass die dann nochmal andere schulen können, ist schon wieder alles veraltet. Also ich glaube, für diese Art von Wissen geht es nicht großartig anders. Und das ist auch, finde ich eigentlich auch okay. Anatomie wird sich nicht viel ändern über die nächsten Jahrhunderte wahrscheinlich, keine Ahnung. Und die muss man auch wahrscheinlich physisch lernen. Und das ist okay, wenn man das da vor Ort hat. Da kannst du einen Anatomie-Prof haben, alles gut. Für KI, glaube ich, ist dieses alte Delivery-Modell lokal in Arbeitsgruppen und sowas, ist, glaube ich, einfach nicht so richtig tauglich.
Ja, es bleibt spannend. Also das ist eines der wichtigsten Kompetenzen, ist sozusagen selbstlernend in Zukunft zu sein als Ärztin oder Arzt. Was glaubst du noch? Was ist noch eine wichtige Kompetenz? Und was sollten wir verlernen?
Ah, ich liebe die Verlernen-Frage. Wir fragen uns immer, was wir lernen, und vieles ist eben einfach auch Verlernen. Ich glaube, das hängt sehr davon ab, in welche Fachrichtung man gegangen ist und wie man es so organisiert hat. Aber oft sind die Dinge, die einen in der einen Sache erfolgreich gemacht haben, hinderlich für was anderes. Und wir sind es eben nicht gewöhnt. Also oft sitzt du ja als Ärztin in deiner Praxis oder in deinem Arztzimmer, was auch immer. Und die Leute kommen zu dir. Du musst dir gar keine Gedanken machen, so wie kriege ich eigentlich mehr Patienten? So, was man in der Geschäftswelt sich oft die Frage stellt. Oder dass man eben auch gar nicht so langfristig denken muss. Wir müssen ja eigentlich nur die Leute vor uns behandeln, ein bisschen Chaosmanagement betreiben. Und vielleicht hat irgendjemand eine Idee, auch wenn wir noch ein zweites Faxgerät ins Arztzimmer stellen, dann müssen wir nicht so viel laufen. So, das ist ja so der Innovationsgrad, den man in der Regel hat. Aber wirklich ein Projektmanagement mal was über eine längere Zeit durchzuziehen, wo man verschiedene Akteure mit einbinden muss, auf deren Sprache sprechen muss und nicht zu denken, wie ich jetzt denke, das ist das goldene Maß und alle anderen müssen sich danach ausrichten. So, dass ich glaube, das ist ganz, ganz gut. Also so Projektmanagement-Themen. Und ich glaube durchaus auch, dass wir... Ich hatte mal einen Prof in New York, den ich sehr cool fand. Und in den USA dürfen die Pflegekräfte ja viel mehr machen, als jetzt bei uns. Und er hat gesagt, sag mal, warum lernt ihr denn das eigentlich alles? Warum müsst ihr denn hier Pharmakologie und sonst was lernen? Warum ist das nicht einfach nur ein Lehrberuf? Könnte es ja eigentlich sein, ne? Dass irgendwie man lernt halt Chirurgie, so. Warum dieses ganze andere drumherum? Und so gibt ja auch Pflegekräfte, die auch Medikamente geben können und so, ne? Und dann sagte er am Ende des Tages, weil man von euch nicht erwartet, dass ihr nur in der Patientenversorgung seid, sondern dass jedes Mal, wenn ihr euren Rezeptblock zückt oder das Skalpell anlegt oder irgendwas macht, dass ihr gleichzeitig euch auch die Frage stellt, was kann ich aus dieser singulären Erfahrung gerade machen, um n größer gleich 1 quasi noch einen Einfluss auf die Gesellschaft zu haben. Indem ich zum Beispiel wissenschaftlich arbeite, Clinician Scientist, an der Uni reden wir immer von dieser Trias, ne, Versorgung, Lehre und Forschung. Und ich glaube, es gibt jetzt einfach nochmal ein neues Segment, und das ist Innovation. Und Innovation bedeutet zum einen auch Bed-to-Bench-Side sozusagen, Inspiration zu geben. Ich habe hier ein Problem, ich brauche unbedingt das. Mhm. Und wenn das jemand für mich entwickeln kann, dann bin ich glücklich. Und wahrscheinlich geht das vielen anderen auch so. Aber Innovation kann auch heißen, Evidenz für Innovation zu schaffen. Wie kann ich beweisen, dass Telemedizin bei bipolarer Störung funktioniert und nicht gefährlich ist zum Beispiel? Und das nächste wäre auch zu sagen, die Implementierung mit zu unterstützen. Also dass man auch auf Gesellschaftsebene oder auf Krankenhausebene sagt, wie verändert das meine Patientenpfade? Wie verändert das die Prozesse? Und mehr auf der Ebene eben auch mitdenkt. Und das ist ein ganz anderes Rollenbild, was viele, glaube ich, auch keine Lust drauf haben. eine Analogie. Ich erlebe das gerade bei den Machine Learning Engineers. Das sind ja eigentlich die, vor denen alle Angst haben, weil die denen ja im Prinzip die Jobs wegautomatisieren. Ich habe zuletzt vor 40 von solchen Leuten gesprochen und im Prinzip denen erklärt, dass wir gerade dabei sind, einen Großteil ihrer Jobs wegzuautomatisieren über KI, weil ein Computer kann auch das richtige Modell aussuchen oder die Datenqualität bewerten. Das muss nicht unbedingt ein Mensch machen. Und dann hat es natürlich keine 3 Minuten gedauert, bis einer sagt, ja, was findest du das denn nicht unethisch, dass jetzt Maschinen die Arbeit von Menschen übernehmen sollten? Und wenn ich so, können wir den Moment mal kurz festhalten, dass jemand, der den ganzen Tag damit verbringt, anderen Leuten den Job wegzuautomatisieren, das auf einmal unethisch findet, wenn es um seinen eigenen geht. So, aber das ist das, was passiert, wenn die Qualität höher ist und warum nicht? Ja. Und da sind jetzt viele von diesen Machine Learning-Leuten dabei zu sagen, okay, anstatt dass ich wirklich nur meine Zeit gegen Geld eintausche und einfach die Arbeit mache, fange ich selbst an, Dinge mitzuentwickeln, kriege da auch natürlich dann Anteile dran und profitiere quasi von diesem gesamtgesellschaftlichen Wandel. Als Ärztin, Arzt, sich in Startups zu involvieren, vielleicht da Anteile zu bekommen, an Innovationen mitzumachen, an denen man auch teilhaben kann, ist ein Stück weit auch eine Versicherung gegen das, was jetzt passiert, nämlich dass ganz viele der Jobs einfach nicht so notwendig sein werden wie vorher.
Naja, ich glaube, wir brauchen alle Ärzte, die noch da sind, ne? Also momentan, aber wenn die sich da nicht weiterentwickeln, die werden vielleicht dann auch irgendwann nicht mehr so die Bedeutung haben wie die anderen, zumal die Patienten natürlich jetzt dann irgendwann schon sagen werden, lieber Herr Doktor, haben Sie für Ihre Diagnostik eine KI mitgenutzt oder nicht? Ja. Und die Patienten, also ich würde natürlich auch nur noch zu denjenigen gehen, der sozusagen das als Diagnostik mit ergänzend hat. Und das wird sich sozusagen, der Markt wird es dann, glaube ich, von sich aus regeln, ja. Gibt es noch ein Thema oder etwas, was du so zum Ende hin noch gerne mitgeben möchtest, was wir noch nicht angeschnitten haben, ein Thema, was dir wichtig sei, ein Appell an die Kolleginnen und Kollegen, weil, ja, fällt dir da etwas ein, was dir...
Ja. Schöne Frage. Ich halte öfter Vorträge vor Ärztinnen und Ärzten und aber auch vor der Pflege und ich rede eigentlich lieber mit der Pflege, muss ich ehrlich sagen. Weil ich habe das Gefühl, bei den Ärzten und Ärzten ist oft so eine Angst da und dann auch und Datenschutz, aber ganz undifferenziert und auch entmenschlicht, ohne das genau begründen zu können. Also die verstecken sich so ein bisschen so hinter so Allgemeinplätzen, was ich sehr schade finde, weil ich eigentlich so uns eigentlich viel differenzierter kenne, wenn es um unser Kerngebiet geht und irgendwie bei den anderen Dingen machen wir es nicht. Und in der Pflege habe ich oft so das Gefühl, vielleicht auch ehrlicherweise, weil die eh schon so den Kittel am Brennen haben und auch nicht die Wertschätzung bekommen, die ihnen eigentlich zusteht, dass die eigentlich nur noch gewinnen können oft. Ne? Und die sagen sich halt, ey, super, lass uns das sofort ausprobieren. Und mit sehr viel Kreativität. Ne? So, das finde ich toll. Die sagen so, am Montag starten wir das jetzt. Und am Freitag war irgendwie dann dieser Workshop. Und das machen die auch. Und so ein bisschen das, was ich im Vorgespräch meinte, ne? So diese Story von dem Holzfäller, der mit einer stumpfen Axt versucht, die Bäume zu fällen und dann die ganze Zeit am Kämpfen ist und dann sagt, wir bräuchten mehr Holzfäller, ne, so haben wir ja ständig, aber wir brauchen mehr Personal und so weiter. Mag ja auch zum Teil stimmen, in vielen Fällen stimmt's ja auch. Aber ganz oft denke ich mir so, brauchen wir wirklich Personal oder solltet ihr vielleicht weniger Zeit damit verbringen, Faxe abzutippen und handschriftlich irgendwelche Dinge nochmal auszufüllen, die eigentlich schon längst irgendwo anders dokumentiert sind. Also wenn man kollektiv allen diesen ganzen Quatsch da abnehmen würde, hätten wir wahrscheinlich locker 4, 5, 6 Stunden mehr Zeit pro Woche. Rechnet das mal hoch auf die komplette Ärzteschaft, würde deutlich den Druck auf die Gesellschaft auch reduzieren oder auf das Gesundheitswesen. Und ich glaube, so ein bisschen zu denken auch, nicht unbedingt jetzt immer mit dem Hochtrabenden, kommt jetzt der Pflegeroboter, werde ich jetzt komplett wegautomatisiert, sondern einfach sich mal zu überlegen, was sind denn so Dinge in meinem Alltag, wie jetzt zum Beispiel ganz stumpf irgendwelche Formulare für die Versicherung auszufüllen oder sowas, die ich eigentlich auch mit einem Klick in 10 Sekunden machen könnte, ohne dass ich jetzt da ständig irgendwelche Sachen überall suchen muss. Und die zu priorisieren erstmal, sich dafür stark zu machen, da auch ruhig mal unangenehm zu werden, weil ja, die Krankenhäuser haben keine Lust, irgendwie sich darüber groß Gedanken zu machen. Aber die haben ehrlicherweise auch nur deswegen keine Lust, weil sie nicht genug Gegendruck kriegen. Und die probieren es halt so lange, wie die Leute es mitmachen. Genau. Und wenn es irgendwann gar nicht mehr geht, dann machen sie ja doch was. Und da muss man einfach, glaube ich, mehr eskalieren und weniger an das Gutmenschentum oder so appellieren, sondern einfach dann Druck machen.
Ja, ich habe vor kurzem gesagt, ich habe das Gefühl, es ist so eine erlernte Hilflosigkeit von vielen, ja, die dann sozusagen sich da anpassen. Und irgendwann, und wenn ja, solange alle da mitmachen, wird sich nichts tun. Und die sagen dann halt, naja, für mehr Qualität werden wir auch nicht besser bezahlt. Ne? Also was haben wir davon, diese Technologien anzuschaffen? Funktioniert ja so, wie es funktioniert. Und da müssen wir ja nichts dran ändern. Aber es hat schon angefangen und es wird irgendwann ein Qualitätssiegel von Kliniken, die wirklich modern und innovativ ausgestellt sind, weil die dann wirklich einen Wettbewerbsvorteil haben, auch bezüglich Finden von neuen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, weil man andere da nicht mehr hingehen wollen. Also ich möchte da jedenfalls nicht mehr.
Ich habe jede Woche 4, 5 Nachrichten von irgendwelchen Ärztinnen und Ärzten, die mich fragen, Hilfe, wie komme ich hier raus?
Ja, da hast du auch noch ein Buch geschrieben, das kann ich auch noch verlinken. Ja, genau. Ja. Obwohl, ich will jetzt ja nicht plädieren, dass alle weggehen, weil ich finde das Buch, was ihr geschrieben habt, wie heißt das nochmal?
Wege aus der Klinik.
Ja, genau. Ich finde es ein fantastisch gutes Buch, weil es unheimlich zur Selbstreflexion anregt und nicht unbedingt platt sagt, jetzt hau ich ab aus der Klinik, sondern wirklich, es wirklich ein Selbsterfahrungsbuch meiner Meinung ist, was wirklich, aber im positiven Sinne, sich zu fragen, wohin geht eigentlich die Reise, ja. Ja.
Du hast gedacht.
Lieber Sven, vielen, vielen Dank für deine Einblicke, deine Gedanken und deine Inspiration. Du bist ein wichtiger Bestandteil dieser Innovation und ein Vordenker in der digitalen Medizin. Bleib dabei und ich bin gespannt oder ich wünsche dir auf alle Fälle viel Erfolg für dein Unternehmen und auch bei allen weiteren Unternehmungen. Mit dir kann man sich sicherlich gern vernetzen, wenn man möchte, ne, bei LinkedIn. Das werde ich auch verlinken. Und wenn du fertig bist mit dem Atemgerät, dann kommst du wieder und stellst das vor nochmal.
Ah, schön. Ja, wir werden auch Pilotpartnerinnen brauchen.
Ah, okay. Alles Gute, lieber Sven, und bis bald.
Bis bald. Danke.
Vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse. Zum Schluss habe ich noch ein Angebot für Health-Tech-Experten, die sagen, sie suchen Ärztinnen und Ärzte, mit dessen klinische Expertise sie digitale technologische Lösungen verbessern wollen. Auf der Plattform Docs Digital Connect habe ich mittlerweile über 180 solcher innovativen Ärztinnen und Ärzte in der Datenbank, die nebenberuflich ihre klinische Expertise zur Verfügung stellen an technologische Unternehmen, egal welcher Couleur. Die Ärzte kommen aus allen Fachbereichen, von allen Erkenntnisgraden, frisch von der Uni bis hin zum gestandenen Chefarzt. Wenn ihr daran Interesse habt, meldet euch gerne unter infodocsdigital.de und ich schaue, ob ich den passenden Kollegen oder Kollegin für euch finde. Ja, und wo immer du jetzt bist, wünsche ich dir alles Gute und bis bald, Alexandra.